Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker. Leute, und ich habe letztes Mal auf meinem Sofa gesessen und habe gefragt, so für mich, was macht eigentlich Hans Sapai? Und dann habe ich mich überlegt, wen kann ich denn am besten fragen? Und ich habe jemanden gefunden, der mir das sagen kann. Nämlich Hans Sapai persönlich. Hans, ich grüße dich, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, ich grüße dich auch, danke, dass du mich eingeladen hast.
Und ja, gerne.
Und dass du an mich gedacht hast, was ich denn so mache.
Ja, heute machst du zum Beispiel Folgendes, du machst mit mir einen Podcast. Wir gehen ein bisschen durch deine Vita, gibt aber auch spannende Themen, die wir vielleicht so noch besprechen wollen. Bevor wir genau darauf eingehen, was du jetzt eigentlich machst, habe ich mal eine andere Frage. Ich habe vor kurzem einen Podcast gemacht mit Oliver König, der ist Präsident von den Accra Lions in Ghana. Wir haben über den afrikanischen Fußball gesprochen. Wie groß ist dein Bezug noch zum afrikanischen Fußball nach Ghana?
Erstmal, der afrikanische Fußball ist ja mega, ganz genau. Ja. Ist sehr, sehr, ist viel, viel größer als der europäische. Deswegen ist der Bezug dann nicht so groß. Ich habe nach Ghana etwas so den Bezug, weil mein Bruder, den Oliver, auch ganz gut kennt. Ja. Und die sich da auch ein bisschen austauschen. Und wir oder mein Bruder ein paar Spieler auch da in Ghana hat, die da betreut und wir dann so ein bisschen gucken. Und dann nochmal Südafrika habe ich einen Freund, Seat Ramovic, der ist Trainer von der Mannschaft da. Und da gucke ich auch mal ab und zu hin. Und deswegen ist das so ein bisschen so mit einem kleinen Auge, schaue ich da immer wieder mal rein.
Empfehlung, mal reinzuhören, Podcast mit Oliver König über den Fußball in Ghana, hochspannend, weil ja auch Lothar Matthäus da ein bisschen Geld investiert. Irgendwie früher, vor ein paar Jahren, war das alles irgendwie noch ein bisschen moderner, sage ich mal. Da waren viele Afrikaner oder Schwarzafrikaner auch in der Bundesliga. Das ist gar nicht mehr so viel, ne, wie früher. Woran liegt das? Was meinst du?
Ist das so? Ist das nicht mehr?
So viele sind immer so. Klar, du hast so ein Mané, so ein Weltstar aus Senegal, aber so gut, Kevin Prince hört ja wahrscheinlich auf. Oder macht vielleicht noch nicht recht, da weißt du vielleicht mehr, weiß ich gar nicht. Aber so viele wie früher, zu Zeiten von Yeboah, Okocha und Co., haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Oder liege ich da völlig falsch?
Ja, erstmal mit Prince, ob der noch weitermacht. Ich glaube, er würde gerne weitermachen. Da muss dann jetzt so die Hertha dann schauen, ob der dann weitermacht. Ich glaube, so was Verrücktes, weiß ich nicht, ob der das dann noch machen würde. Vielleicht Saudi-Arabien, aber sonst, glaube ich, ist schon Berlin so sein Verein, so wo der dann auch, glaube ich, gerne aufhören würde. So. Deswegen, aber abwarten, der hat ja immer irgendwas noch Besonderes, genau. So in der Hinterhand, was immer so rauskommt. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, der würde aufhören. Ich glaube, der hat noch Bock, weiter Fußball zu spielen. Und wenn er dann die Möglichkeit hat, dann wird er dann auch noch weitermachen. Auf jeden Fall noch ein Jahr oder so. Und der, ja, afrikanische Fußball, schwarzafrikanische Fußball ist nicht mehr so in der Bundesliga. Ich sehe das ein bisschen anders als du. Ich sehe das so, dass jeder, der so ein bisschen Blut, afrikanisches Blut hat, ist für mich afrikanischer Spieler. Und wenn man das so sieht, dann haben wir fast in jeder Mannschaft so ungefähr 10 Spieler. So. Und das ist dann alle, die sind dann nicht in Afrika groß geworden, aber in Europa, und da ist dann eine Verbindung deutsch-afrikanisch. Viele spielen dann auch für die deutsche Nationalmannschaft und so. Aber wenn ich nochmal auf deine Frage zurückkomme, dann hast du wahrscheinlich recht, aber dann hat es auch damit zu tun, dass die Spieler in Afrika sich schwer tun, nach Deutschland zu kommen. Erstens, weil der deutsche Markt, die deutschen Manager von den Vereinen nicht das Gefühl haben, einen Spieler direkt aus Afrika hier hinzuholen, weil sie dieses Gefühl nicht haben, wenn die den Spieler dort sehen, ist er gut genug für unsere Mannschaft, weil wenn du ja nach Afrika fährst oder fliegst und einen Spieler siehst, da ist ja, die spielen nicht auf einen super Boden. Der Ball hoppelt, macht so. Und da musst du das Auge dafür haben, um zu sagen, ey, den kann ich entwickeln, das ist ein Diamant, den muss ich aber noch schleifen, den muss ich Spielzeit geben, um den weiterzubringen. Und dann, glaube ich, hast du es als Afrikaner einfacher, nach Holland zu gehen, nach Belgien, nach Frankreich, jetzt sogar nach Dänemark, dänische Mannschaften. Da siehst du ja, dass dort viele Schwarzafrikaner sind. Die tun sich da auch wahrscheinlich leichter, auch mit der Sprache, weil dort natürlich Englisch oder Französisch gesprochen wird, dass dort die Kultur auch viel einfacher zu adaptieren ist, das Essen schon da einfach ja einfacher zu bekommen ist als in Deutschland. Und deswegen, glaube ich, ist da so ein bisschen der Weg in diese Länder für die Afrikaner, macht es vielleicht mehr Sinn. Und dann ist es ja meistens so, dann wollen die nach England. Ne, die wollen dann weiter nach England und die deutschen Mannschaften, die sind dann eher so, die wissen noch nicht, weil die sich dann auch schwer tun mit der Kultur. Es ist eben eine andere Kultur. Du holst einen Spieler und kannst nicht sagen, der Spieler muss sich nur auf uns, muss auf uns eingehen. Ihr als Verein müsst auch als auf den Spieler eingehen, müsst die mitnehmen und nicht nur in den Verein holen und das war's. Und da, glaube ich, tut sich Deutschland noch sehr, sehr schwer.
Das Schöne ist ja, ich überlege mir mal was ich dann bequatsche und dann schmeiße ich doch wieder alles um, weil ich da echt unstrukturiert bin. Zu deiner Länderspielkarriere kommen wir sicherlich gleich auch noch. Du hast eben mal gesagt, Saudi-Arabien. Wärst du dann gerne jetzt 15 Jahre jünger und würdest warten, bis irgendwie so ein Scheich aus Al-Nassr oder Al-Ittihad oder wie alle heißen, dich anrufen würde und sagen, hey Hans, ich habe hier noch übrigens 50 Millionen, die will ich noch loswerden. Willst du die haben? Was hältst du von diesem ganzen Saudi-Arabien-Trend, der da gerade abgeht?
15 Jahre jünger, da wäre ich immer noch 32, wäre ich noch zu alt. Ja. Würd mich keiner haben wollen. Scheiße.
Du hast aufgehört, was habe ich aufgeschrieben? Mit
2012.
36 hast du aufgehört, ja komm. Aber es gibt da sogar Spieler, Bernardo Silva ist, glaube ich, oder hier Ruben Neves, der ist 26, da geht er jetzt hin, ne? Nach Saudi-Arabien. Was hältst du von der ganzen Geschichte?
Man muss das ja immer sehr nüchtern betrachten. Du darfst das nicht so verallgemeinern. Du musst jeden Spieler ja einzeln betrachten. Warum geht er dahin? Wieso? Weshalb? Wenn man Fußballromantiker ist, ne, dann sagt man so, ey, was wollen die da? Saudi-Arabien. Geht doch eher nach Amerika noch oder so, oder weil das sich entwickelt und oder spielt irgendwo oder hört auf, keine Ahnung. Aber wenn du sagst, 26, hast noch alles vor dir, such dir eine Liga aus, wo du noch richtig Gas geben kannst und so, da sehe ich das auch so. Aber wenn du das nüchtern betrachtest, bei einigen, wenn sagen wir, gehen wir wieder zu unseren Afrikanern, wenn er, keine Ahnung, die Möglichkeit hat, 30 Millionen im Jahr zu verdienen. Man muss das ja immer so betrachten. Es hängen noch viele andere dahinter. Seine Familie, seine eigene Familie, die Familie, seine Eltern, seine Geschwister, die Geschwister, die Familie dahinter. Und so denken die dann am Ende des Tages und sagen, okay, ich gehe dahin, ich kriege ein Jahr 30 Millionen, das, wenn ich in Europa bleibe, das kriege ich in 10 Jahren vielleicht nicht. Und da kann ich aber gewisse Leute helfen, unterstützen. Und ich habe nicht nur mich ausgesorgt, sondern vielleicht ein ganzes Dorf.
Ja.
Und deswegen ist das immer zu einfach, natürlich zu sagen, so, ey, wieso geht er da hin? Ist das nur Geldgier oder so? Natürlich, klar. Es geht um Geld, es geht aber nicht nur um ihn, sondern um viele andere, die dahinter stecken, die hungern. Und wenn ich sage hungern, die verstehen das nicht. Die hungern, die stehen auf und wissen, an dem Tag noch nicht, was sie essen. Und er hat die Möglichkeit, sehr vielen zu helfen damit. Und das muss man natürlich dann immer so mit einbeziehen. Und aber natürlich, wenn man sagt, so, ey, wieso geht ein Cristiano Ronaldo dahin, der genug Geld hat, dann sagst du, ja, okay, wissen wir auch nicht. Der, wahrscheinlich hat er keinen anderen Verein gehabt, wo der hingehen konnte, wo die das Geld, irgendein bestimmtes Geld dem hätten zahlen wollen so oder können überhaupt. Ne? Und dann geht er dahin und kriegt auch noch viel Geld und dann nimmt er das mit. So kann ich mir das so nur ausdenken. Aber klar, wenn am Ende des Tages, wenn mir jetzt einer so ein Angebot hat, muss ich überlegen. Ich würde nicht sagen, nee, würde ich niemals machen. Nein, das ist ja, muss ich echt überlegen und sagen, boah, was hängt alles dahinter? Wen kann ich helfen? Wen kann ich von meiner Familie oder Umgebung unterstützen und so weiter? Und deswegen finde ich es auch immer zu einfach für vielen Leuten zu sagen direkt so, hey, was machen die da, wieso? Aber ja, wenn ein Scheich so viel Geld ausgibt,
ja, Geld stinkt.
Ab und zu muss er es mitnehmen.
Und ich glaube, jeder muss sich selber überprüfen. Ich glaube, wenn mich jetzt einer fragen würde, mach doch einen Podcast in Saudi-Arabien und du kriegst pro Folge eine Million, würde ich vielleicht auch sagen, ja, ach, das kann ich doch mal ein Jahr machen, mein Gott. Ja.
Absolut.
Aber der schreibt mich nicht an, der mit mir einen Podcast machen will. Aber
ich habe auch schon gedacht, der soll mich anrufen. Ich komme auch noch dahin. Ich trainiere die Jungs. Wir machen, können auch einen Podcast da zusammen machen. Ja. Kein Problem.
Viel gut. Ich denke auch. Und das ist ja auch nicht für ewig, ne? Und dann gehst du wieder zurück und dann hast du vielleicht, wie du sagst, so viel Geld, dass du anderen Leuten auch was Gutes tun kannst.
Ja, und ganz ehrlich, das war doch damals, als die amerikanische Fußballliga angefangen hat, war das genauso.
Beckenbauer
da
und Co., genau, ne? Operettenliga.
Das war doch genauso. Da hat jeder gedacht, was wollen die da? Was ist das für eine Gurkenliga? Die sind auch wegen dem Geld da hingegangen.
Ja. Anders nicht. Der geht auch nach Miami, weil er da auch nicht Hamburger bekommt.
Ganz genau.
Kohle. Anteile von Apple, der kriegt da ähnlich Kohle wie die Jungs.
Absolut. Da wird das nur anders verpackt.
Genau.
Fertig.
Miami ist vielleicht ein bisschen schöner, weil ich war noch nie in Saudi-Arabien. Vielleicht ist Saudi-Arabien.
Ich war auch noch nicht in Saudi-Arabien.
Vielleicht ist das ein geiles Land, ich weiß es nicht. Und dann noch was, wo ich dich da habe, weil du immer meinungsstark bist. Wie siehst du den deutschen Fußball? Wie siehst du die A-Mannschaft? Wie siehst du die U21? Ich habe mich so gefreut auf die U21, weil die in den letzten Jahren ja mir so viel Freude gemacht haben und ich bin so bitter enttäuscht.
Warum warst du bitter enttäuscht?
Ja, warum war ich enttäuscht? Weil ich vorher, ich kümmere mich viel auch um andere Sportarten und habe die Basketballer gesehen, die geil performt haben, die Eishockeys, die WM Silber geholt haben. Dann habe ich hier die WM U21 Handballer gesehen, überragend, und dachte, das ist überall Spirit, Team Spirit. Und ich höre das mal bei denen in Interviews. Und wenn einer ausfällt, der andere geht in die Lücke und wir machen das zusammen und du siehst Emotionen in der Halle, auf dem Platz, auf dem Eis. Und das war eigentlich auch so für die U21 in den letzten Jahren so bei Stefan Kunz. Und dieses Mal habe ich da nichts von gesehen. Dann habe ich dieses Spiel gesehen gegen England, wo ich dann dachte, jetzt Ärmel hoch, das packen sie noch. Das war grausam. Das war nach dem 0-2 habe ich das Gefühl gehabt, da steht 0-8 und die haben keinen Bock mehr. Da waren
aber England,
mehr.
England war besser.
Ja, aber die haben ja auch noch mit der B-Truppe gespielt. Natürlich war nicht besser. Man kann das auch einfach machen. Man kann auch sagen, die anderen waren besser, fertig, aus. Aber
ja, trotzdem, aber man muss das, man muss
so
das
wenig
sagen.
Kommunikation gesehen, so wenig, diesen Spirit, komm, jetzt wir packen es und wir versuchen es nochmal, habe ich total vermisst.
Aber wie du schon gesagt hast, die letzten Jahre war die U21 schon gut, ne?
Ja.
Und irgendwann kommt ein Jahrgang, der nicht so gut ist.
Vielleicht ist es auch einfach die Qualität, ne?
Absolut, am Ende des Tages du kannst natürlich... wenn du nicht die Qualität hast, wie du schon gesagt hast, dann musst du die Begeisterung, den Spirit als Mannschaft nehmen, um dann auch in so ein Turnier reinzugehen und die Jungs, die dann dahinter sind, die pushen, die spielen, sind am pushen, dann kannst du natürlich auch in so ein Turnier gehen und trotzdem Erfolg haben, ne? Aber du hast natürlich bei der U21 auch gesehen, am Ende des Tages, beim ersten Spiel, die haben ja Chancen gehabt. Weißt du, und wenn du die nicht reinmachst, dann ist es,
hätten,
dann
ich,
ist
zwei
irgendwann
Elfer,
vorbei.
Ich, gehabt, ne? Zwei Elfmeter
Ganz
gehabt,
ganz
ja.
genau, weißt du, und dann ist das eine Qualitätsfrage auch so. Und dann musst du, kannst du nicht sagen, ey, ja, wir sind Deutschland, wir waren aber die letzten Jahre doch so gut und so,
Das
aber
hilft nichts.
Dann, ja, dann passt das nicht. Dann hat es einen Grund, warum du da rausfliegst. Und dann hast du, dann ist es, dann stimmt, bestimmte Parameter stimmen eben nicht und so. Man muss da mit, ja, musst du so zufrieden sein. Ich glaube, die Jungs, die da waren, die waren jetzt nicht schlecht. Die sind keine schlechten Spieler, sage ich mal so. Die sind keine schlechten Spieler. Es hat dann am Ende des Tages, muss man dann auch immer so sagen, hat es nicht gepasst. So, ne? Weil ein Tor mehr im ersten Spiel, Elfmeter geht rein, dann sind die dann, gehen die weiter.
Ja,
und dann
nicht drüber reden, genau.
Und dann ist das Knockout-Runde, dann kannst du jeden schlagen, weißt du? So, dann sind die. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, da ist keine Qualität. Ich glaube, da ist schon Qualität. Die Jungs sind nicht so schlecht, wie sie am Ende dann, wie sie dargestellt wurden. Aber dann ist es eine Qualität, das Tor zu machen oder eben nicht. Und das haben sie nicht hinbekommen. Und dann geht es weiter. Und natürlich hat die U21, glaube ich, auch das Problem gehabt, weil die A-Nationalmannschaft eben nicht funktioniert gerade so. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, ist die Jugend, ist da keine Qualität, die danach kommt und so, weil sie so früh rausgeflogen sind. Das ist ja alles Quatsch. Die Jungs haben ihre Qualität, aber haben es nicht hinbekommen, dann auf den Punkt dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, um das Tor dann zu machen. Und natürlich das Spiel gegen England war dann, ja, man muss dann auch sagen, die B-Mannschaft von England war einfach gut. Und genau, und es ist keine Gurkentruppe, die da rumläuft, auch die B-Mannschaft. Ne, manchmal denkt man, es ist die B-Mannschaft von England, die müssen
ja
auch.
Ja.
Nein, das ist Qualität dahinter. Da, die sind schon nicht schlecht. Und dann tust du dir als deutsche U21 natürlich auch schwer, weil du nicht gut ins Turnier gestartet bist. Und dann hast du kein Selbstvertrauen. Und dann spielst du gegen die, dann ist alles viel, viel schwieriger. Und deswegen würde ich die jetzt nicht so niedermachen. Das ist, da werden, glaube ich, der eine oder andere, der wird auch noch ganz groß rauskommen. Und den werden wir auch in der A-Nationalmannschaft sehen. Und ja, manchmal ist das einfach so. Einfach Pech und das gehört dazu.
Richtig. Bevor wir dann richtig zu dir kommen, du hast eben was von Fußballromantik gesagt und denkt man immer zurück, hier 2014 Weltmeister geworden. Schaffen wir es nicht in Deutschland, was nicht nur beim Fußball, wahrscheinlich auch gesellschaftlich, aber gerade im Fußball, das finde ich auch mal die Ansprüche runterschrauben, dass wir immer denken, wir sind die Größten, sind wir aber einfach nicht mehr. Wie du eben sagtest, bei der U21 ist die Qualität auch gar nicht mehr da, aber wir wollen es nicht eingestehen. Wir sagen immer, ja, ey, wie sind die Deutschen, wir holen die auch alle weg. Und dann gucken wir nach ein, zwei Spielen und sagen, was ist das für ein Scheiß? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Aber das ist bei der A-Nationalmannschaft schon lange, ne?
Ja, ja, im Prinzip seit...
Nach der Weltmeisterschaft, 2014.
Eigentlich nach 2014, ne?
Genau.
Wir Weltmeister geworden, hurra, und seitdem? Ich weiß gar
dann,
nicht, was 2016 Euro war, weiß ich schon gar nicht mehr, kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Dann war 2018 Russland, das war ja auch nicht besonders. jetzt hatten wir Katar, das war nicht
war besonders. War 2016 nicht Frankreich?
Ja.
In Frankreich, Euro?
Ja, stimmt.
Ja.
Aber das habe ich schon gar nicht mehr so auf der Uhr, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwie, genau, das ist ja auch schon alles etwas länger her. Und wir denken immer noch, natürlich sind wir eine Fußballnation. Wir reden ja auch sehr gerne über Fußball und gucken ja auch viel. Die Stadien sind ja voll. Aber müssen wir nicht auch mal hingehen und sagen, ey, wir sind vielleicht gar nicht mehr so gut? Und weiß ich nicht.
Ja, ich, das sowieso. Ich glaube, das muss Deutschland irgendwann mal deine Ansprüche zurückschrauben, weil einfach die Ergebnisse nicht stimmen, ne? Und wir versuchen es immer wieder gegen Mannschaften, wo wir sagen, so, ey, jetzt müssen wir weghauen. Und dann spielen wir unentschieden, verlieren wir und dann denken wir so, das kann doch nicht sein. Doch, wir sind gerade in diesem Moment sind wir auf dem Niveau, wie die Ergebnisse gerade sind gegen diese Mannschaften. Und das müssen wir uns eingestehen. Aber ich finde, das hat auch damit zu tun, Das hat ein Stück weit damit zu tun, aber das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass Deutschland so ein bisschen ihr Fußballspielen abgegeben hat. Diese, was Deutschland ausgemacht hat. Deutschland hat früher ausgemacht, auf dem Platz Leidenschaft, kämpfen, marschieren, egal, ob wir 1-0 am Verlieren waren, 2-0, da hast du immer gedacht, ey, die kommen nochmal, egal, auch wenn der Gegner 2-0 am Verlieren, die kommen. Und das haben wir abgegeben, indem wir so spielen wollten wie die Spanier, Tiki-Taka, haben wir auch hingekriegt, 2-14, aber dann dieses Tiki-Taka ist ja jetzt ein Problem. Viele Mannschaften haben sich darauf eingestellt und da tun sich alle schwer. Spanien tut sich da schwer. Und wir haben unsere Qualitäten, holen wir nicht mehr wieder. Dass wir sagen, ey, wir brauchen wieder Leute, die marschieren. Wir brauchen eine Viererkette oder Dreierkette, die Abwehrspieler sind auch, die diese Position defensiv erstmal sehr, sehr gut machen und nicht erstmal als Abwehrspieler offensiv nur denken und wir dann die Lücken da und dass wir diese auf diese Basics wieder zurückkommen. So, das, und so wirst du, glaube ich, auch die Fans zurückholen, indem wir sehen, dass wir eine Mannschaft haben, die Gas gibt, die egal, also aber die marschiert, die will, die in den Positionen sind, die wo der Gegner es schwer hat, Tore zu machen. Wir müssen doch nicht jeden Gegner 3-4-0 weghauen. Lass mal gewinnen erst 1-0, 2-1. Das reicht. Aber wir gehen ja in die Spiele rein und denken, ja, die müssen wir 3-0 gegen den müssen wir 3-0 gewinnen, 4-0, 4-1 weghauen. Wir sind geisteswahnsinnig. Der spielt mit gegen Mannschaften und dann spielt er nicht mit seiner Top-Besetzung, weil wir uns so sicher fühlen, wo du denkst, hä? Kann doch nicht sein. Warum spielt Füllkrug nicht alle Spiele? Der ist der beste Stürmer momentan. Sitzt auf der Bank. Warum? Weil ihr denkt, die anderen sind Fallobst oder was? Heutzutage, die ganzen Mann, man sieht ja, die können alle marschieren. Ja. Haben Leidenschaft, weil die mehr Leidenschaft als wir. Die sind froh, für ihre Nation zu spielen und geben alles. Und momentan sieht jedes Land auch, ey, Deutschland kann man schlagen. Du brauchst keine Angst haben mehr.
Richtig, der Respekt geht flöten.
So sieht's aus.
Jetzt sind wir tatsächlich bei dir. Du machst ja auch so Fußballcamps, hast gerade eins abgeschlossen. Siehst du denn bei den Kids Leidenschaft? Ich meine, die haben alle noch Bock auf Fußball, oder? Haben die auch Bock auf sich da auch die Drecksarbeit zu machen, so wie früher? Oder siehst du auch da so ein bisschen so Weichspülerei? So, wenn du mal sagst, jetzt lauf doch mal da hinten bis zur Ecke und dann und so, nee, oder ist das nicht so? Haben die Kinder alle Bock auf Fußball?
Ja, die Kinder haben schon Bock auf Fußball, ne? Viele, viele, viele Kinder haben Bock auf Fußball, aber viele, viele Kinder haben auch keine Lust, sich zu quälen. Die haben Bock auf Fußball und um das Nötigste zu machen, ne? Aber es kommt ja dann am Ende darauf an. Deswegen schaffen es ja auch nicht alle, Profi zu werden. Weil die Profi werden, die quälen sich. Die wissen, ich muss über meinen Schweinehund hinaus, ich muss viel, viel mehr machen. Und das merkst du schon, aber du siehst ganz schnell heraus, das kristallisiert sich ganz schnell heraus bei den Kindern, wer mehr Gas geben will, wer möchte und so. Aber das merkst du schon, dass der eine oder andere natürlich so diese Mentalität, glaube ich, die auch jetzt einfach, glaube ich, in der Gesellschaft einfach so auch da ist, dass man sagt so, ja, mach mal ein bisschen ruhiger, kriegst du schon irgendwie hin und so. Und das merkst du dann auch auf dem Platz bei den Kindern. Aber ist ja normal. Das geben ja wir Eltern auch den Kindern so mit, ne?
Work-Life-Balance. Ich arbeite genau, immer weniger, ne? Und dann soll der Junge Gras fressen. Genau.
Ganz genau. Das funktioniert ja nicht. Nee. Ist ja so. Und dass du, was du auch, dass man sagt ja auch natürlich, die Jugend oder ist momentan, die will viel mehr aufnehmen, die fragt nach sehr viel, die will sehr viel wissen. Ist schön und gut. Aber beim Fußball manchmal ist der Trainer da und der gibt Anweisungen, du musst manchmal nur befolgen, ne? So, das ist so ein Mischmasch zwischen ich befolge die Anweisung und ich lasse meine Kreativität auch daraus. Und das haben wir ja auch lange in Deutschland geblockt, dass die Jungs und Mädels ihre Kreativität, ihre Individualität auf den Platz bringen, ihr Temperament, indem wir immer noch gesagt haben, passen, kein 1 gegen 1 und mal den Ball verlieren. Darum geht's ja. Was passiert, wenn du den Ball verlierst? Wenn du den Ball verlierst, darum geht's, den Kindern, den Jugendlichen beizubringen, du darfst den Ball verlieren, aber jetzt musst du hinter dem Ball her. Du musst jetzt ackern, versuchen, den Ball wieder zu kriegen oder in deine Position für deine Mannschaft zu arbeiten. Dann sagt keiner was. Es geht nicht darum, dass du den Ball verloren hast. Wenn du den Ball verlierst, weil jeder, der da spielt, will ja da sein Bestes geben. Das ist es ja. Und das denen beizubringen, darum geht es, dass ihr Fehler machen könnt. Das ist ja dann genau auf dem Platz, aber auch in der Gesellschaft so. Du darfst Fehler machen, aber was passiert danach?
Haben die denn auch damit ein Problem, dass einer denen sagt, was sie zu tun haben, weil sie das vielleicht auch nicht mehr gewohnt sind, dass du da stehst und sagst, du musst das jetzt machen? Und die sagen, ja, warum?
Ja, das ist auch so ein, das habe ich jetzt auch in den Camps gemerkt, dass wenn du denen so klare Anweisungen gibst, da haben die ein Problem mit. Die ist dann eher so, warum? Wieso? Die wollen erstmal mit dir das ausdiskutieren. Aber als Trainer hast du keine Zeit, das ist ausdiskutiert. Wir wollen ja trainieren, wir wollen ja weiterkommen. Du kannst ja nicht mit jedem einzelnen Kind da diskutieren dann oder darüber reden, warum wir das jetzt gerade machen. Das ist ja was Allgemeines. Du sagst, ey, wir machen die Trainingseinheit, weil wir wollen Technikübungen machen. Punkt. Ne? Und fertig. Du kannst nicht noch tiefer in die Situation reingehen und das sowieso nicht. Aber dann merkst du, wie jedes einzelne Kind, was es auch von zu Hause darf. Ne? Das bedeutet, okay, zu Hause diskutieren wir alles tot. Dann kommt er zum Training und möchte mit dir auch alles tot diskutieren. Und am liebsten trainiert ihr nicht, sondern setzt euch irgendwo auf der Couch und redet dann darüber, warum er diese Trainingseinheit machen soll, muss. Und du am besten musst du ihn noch pushen, damit er das macht, du willst doch Fußball spielen. Du kommst hier hin, um Fußball zu spielen. Also, wenn du nicht willst, geh nach Hause.
Wir sind kein Sprachzirkel, kein Redekreis, sondern wir wollen hier kicken. Ja.
Und darum geht es ja. Am Ende des Tages, du willst den Kindern ja was beibringen. Und manchmal, oder die Trainer wollen den Kindern was beibringen. Und dann geht es darum, eben Anweisungen zu geben. Wir sind jetzt keine Diktatoren, aber manche Sachen müssen gemacht werden. Du wirst ihnen sagen, warum wir das machen. Wir machen Technikschulung und dann gibt es die Übungen, die wir jetzt machen. Und da kann man nicht nochmal diskutieren, warum wir gerade diese Übung machen. Ja, weil ich es jetzt als Trainer so entschieden habe. Sonst, es gibt noch tausende andere Übungen, aber ich finde einfach, die Übung passt jetzt gerade zu uns hier gerade und deswegen machen wir sie. Punkt. Sonst trainierst du nicht, sonst kannst du den Trainerjob direkt wegschmeißen bei den Kids.
Du bist aber nicht nur bei den Kids, wir kennen dich ja wir reden nachher noch über deine Fußball-Vita, vielleicht nicht so ganz ausführlich, da gibt es auch so ein, zwei spannende Sachen, die zwar auch viele schon wissen, aber da müssen wir trotzdem mal reingehen. Nach deiner Karriere vor allen Dingen auch als, wie soll man das sagen, das war ja nicht nur Fernsehen mit das T steht für Coach. Das war ja trotzdem, du warst ja schon bei Vereinen, du warst bei Vereinen und daraus wurde ein Fernsehformat. Und dann wurde es irgendwann eingestellt und siehe da, es kommt wieder was. Nicht das Gleiche und du bist dann nicht nur bei den Kindern, sondern du bist auch bei Erwachsenen und versuchst denen Fußball beizubringen. Oder wie soll man das sagen? Was steht an? Jetzt sind wir nämlich genau dabei, was macht Hans jetzt eigentlich? Es gibt ein neues Projekt.
Ja, ganz genau. Wie du schon gesagt hast, ich habe ja das T-Shirt für Coach lange gemacht, 7 Jahre TV-Format. Und jetzt versuche ich nicht sowas Ähnliches auf meinen eigenen Kanal, auf meinen YouTube-Kanal zu machen, indem ich diesmal aber nur, früher war es so, dass ich 3 Tage bei den Vereinen war, jetzt bin ich 1 Tag bei den Vereinen. Die können sich bewerben.
Egal, für mich ist es Kreisliga C bis...
Egal.
Theoretisch,
es gibt ja noch Kreisliga D, ne?
Gibt's auch schon mittlerweile, ja? Echt?
Gibt's auch noch. Kreisliga D gibt's auch. Ja.
Okay. So,
das ist ganz spannend, ne? ganz spannend, ganz genau. Kreisliga D gibt es auch. Das ist alles
Club,
von...
Welcher Club war am höchsten, der sich beworben hat bei dir? Welche Liga? Weißt du das noch?
Wir waren, glaube ich, Landesliga.
Landesliga sogar, ah ja, komm.
Genau. Das ist
schon mal was, ja.
Landesliga, ja, genau.
Regionalliga, 5. oder 6. Liga ist das dann, ja, genau.
Ja, genau, 5. oder 6.
Also, genau. Die bewerben sich, keine Ahnung.
Die bewerben sich und dann komm ich hin und trainiere die dann einmal den Tag, so eine komplette Trainingseinheit, wie es sein soll, um denen zu zeigen, wie man professionell eben auch in der Bundesliga trainiert hat, sodass sie das Gefühl einfach mal auch bekommen, erkennen. Und es gibt ja viele, die Spieler, ich weiß nicht, kennst du ja, kennst du das nicht, die spielen Kreisliga D und sagen so, wenn ich nicht in diesem Dorf gespielt hätte, ne, dann wäre ich auch Profi geworden.
Und wer jetzt
in Saudi-Arabien? Die haben mich nur nicht entdeckt.
Ja, genau.
So. Und jede Amateurmannschaft hat ja auch so einen Spirit, weißt du? Und ich glaube, diesen Spirit von den Amateurmannschaften, jede Amateurmannschaft hat ja seinen eigenen Geist, seinen eigenen Clown, seinen eigenen, der sich Koma tot säuft und so. Und diesen Spirit dann wieder zu zeigen, den Zuschauern, das ist so meine Begeisterung, einfach das, diesen Amateurfußball näher zu bringen, wie es auch eigentlich bei den Profis ist. Nur die Profis saufen nicht. Die müssen zweimal am Tag zum Training gehen. Es ist strukturiert und so. Aber das ist ja so die Basic, warum wir alle Fußball angefangen haben. So einfach Fußball spielen, Spaß haben mit Freunden, ob du 6 Jahre alt bist oder 14 oder 20.
Oder
du gehst dahin, hast Spaß, nutzt deine Freizeit. Du kannst ja auch was ganz anderes machen, ne, um dahin zu gehen. Und das denen allen zu zeigen und sagen so, ey, guck mal her, was die anderen machen. Die machen genau dasselbe wie ihr. Die haben aber auf diese Art und Weise Spaß. Ihr habt auf diese Art und Weise Spaß. Es gibt keinen, weil manchmal denkt man ja, boah, sind wir schlecht. Und dann guckst du meine Sendung und sagst, boah, es gibt noch schlechtere.
Ach, das ist der Sinn.
Es gibt noch schlechtere, aber die sind cool.
Ja, ja.
Die sind richtig cool. Die haben Spaß miteinander. Die genießen das. Und weil manchmal, ich war ja bei Mannschaften, die verlieren, die haben jedes Spiel 10-1 verloren, 7-1. Und du denkst ja dann, warum kommen die noch? Warum gehen die sonntags oder gehen die trainieren? Und dann noch sonntags. Genau. Ja, und diesen Spirit dann den Leuten zu zeigen, so, ey, ja, die verlieren, aber die haben Bock, als Gemeinschaft sich zu treffen. Natürlich will nicht jeder verlieren. Die versuchen auch nicht zu verlieren, geben Gas, machen alles, aber trotzdem eine Einheit dann trotzdem zu sein, vor dem Spiel, auf dem Platz, nach dem Spiel, sich da miteinander zu kommunizieren, einen zu trinken, über Fachsimpeln, über was für ein Blödsinn die da gemacht haben, oder dann Fachsimpeln, wenn du die Bundesliga dir anguckst, was die für ein Blödsinn machen und dann trotzdem sagen, ich kann das besser als die und so. Und das ist ja, das sind die Leute, die mich auch angefeuert haben und die Geld bezahlt haben und ins Stadion gekommen sind und gemeckert haben, geflucht haben, aber auch trotzdem mich angejubelt, angefeuert haben und gesagt, geil, und die jetzt immer noch mich anfeuern und sagen, ey, der Hans Happe, der war ein Cooler, als er Bundesliga-Profi war, und jetzt ist er noch cool und so, und denen zu zeigen, ey, ja, ey, ihr seid, feuert die Jungs, die in der Bundesliga an, weiter an. ihr seid nicht so weit entfernt. Wir sind auch ganz nah. Ich war Fußballprofi, aber ich bin trotzdem einer von euch. Kommt, wir sind gemein, wir sind alle gleich. Ich bin trotzdem bei euch und so. Und da was wiederzugeben, das ist so die Passion einfach und so. Daran habe ich auch Spaß, mit denen dann so zu arbeiten, Spaß zu haben, zu lachen, gemeinsam eine schöne Zeit zu haben mit denen. Das macht
mir einfach Bock. In der Kabine dann die Kiste Bier leer zu machen.
Ne, das Ding ist ja, viele haben mich immer gefragt, als ich aufgehört habe mit Fußballspielen, was ist denn das Schwerste? Das fragen ja viele den Profis, was vermisst man? Was vermisst man? Die Kabine. Nicht das Spiel da. Du vermisst die Kabine mit den Jungs. Du kommst vor dem Training Blödsinn, Schwachsinn erzählen. Was habe ich gemacht? Der hat erzählt. Bisschen lachen, da rumlaufen. Und das ist so dasselbe, was die Amateurmannschaft. Du gehst in die Kabine, sitzt da oder wo ich da das mit Tisch steht für Coach gemacht habe, und dann kommst du in die Kabine, da sind die Shisha am Rauchen und du denkst so, was ist denn nicht mit euch normal, ne? Ich rauch hier vor dem Spiel Shisha und so. Und dann kommst du ja aber ins Gespräch und kommen ja Geschichten dann raus, was die erzählen, wo du nie davon gedacht hast. Und das sind die Geschichten, die ein Fußballer dann ausmacht. Also im Profibereich nochmal ein bisschen anders, aber im Amateurbereich genau dasselbe. Das ist doch, warum die Leute dann dahin gehen. Die kommen und treffen sich und jeder erzählt von seinen Problemen oder was geil war, was cooles ist. Und dann erzählt jeder was anderes und du nimmst was mit und sagst, ey, mein Leben ist doch nicht so scheiße. Es gibt noch beschissenere Sachen. So, ja, ist ja so.
Wie ernst sind denn dann diese Trainingseinheiten? Du willst sie ja nicht besser machen. Die wollen ja nicht auf einmal, haben alles verloren, auf einmal wollen sie aufsteigen. Das ist ja Quatsch, oder? Und wenn einer eine Bier
braucht, das ist Quatsch.
Der ist dann nach 2 Minuten ist er ja platt. Den kannst du nicht jetzt fertig machen. Wie sieht denn so eine
Training? Nee, aber wir machen das schon. Wir machen das schon ernst.
Okay.
Wenn er nicht läuft, dann kriegt er eine schöne Ansage von mir.
Kriegt er
besonders wenn er vorher noch schön Bier gesoffen hat, dann machen wir eine richtige schöne Laufeinheit, so dass er sich das nochmal richtig schön ausschwitzt. So, aber das Gute ist ja, die wollen ja, die geben ja dann Gas. Ich sehe ja, wenn einer alles aus sich herausholt oder einer, der so ein bisschen Jojo machen will, und dann gebe ich denen schon richtig Feuer, weil wir wollen doch nicht. Ich will Spaß haben. Aber ich will denen trotzdem was vermitteln. So Kleinigkeiten. Kleinigkeiten wie, stell dich einfach hier, bevor der Ball kommt, dann musst du nicht nachher so viele Meter laufen. Beim Freistoß haut den Ball nochmal so hin, stellt euch hin und Einheiten bewegen, spielt miteinander und so. Und das Wichtigste, was ich auch gemerkt habe in Amateurfußball, du kannst so, so viele Punkte rausholen, wenn die als Gemeinschaft, als Einheit wirklich auf den Platz gehen und sagen so, ey, wir kämpfen miteinander, füreinander. Der Gegner ist vielleicht besser, aber wir machen das als Mannschaft aus. Egal, wenn einer einen Fehler macht, ich acker für dich und mache. Und das habe ich echt gesehen bei einem Amateurfußball. Da kannst du so, so viele Punkte mit gut machen. Das ist brutal. Das will ich denen auch in dieser Trainingseinheit vermitteln, dass sie an sich glauben müssen als Mannschaft, dass sie da mehr Punkte auch rausholen können. Und dass sie, dann gibt es Übungen, wo sich gegenseitig battlen, weißt du, und da schon so einen Spielcharakter mehr kriegen, dass sie sagen, okay, wir wollen wirklich gewinnen. Du musst diesen Ehrgeiz haben, sagen, ey, wir wollen mehr den Sieg als die anderen haben. Und dann hast du auch eine Möglichkeit, wirklich da diese Spiele zu gewinnen. Und deswegen, wir machen kein Jojo im Training. Da müssen auch schon ein paar Sprüche rausgehauen werden, wenn die nicht laufen. Ja, aber immer natürlich, wir wollen trotzdem Spaß haben.
Das ist das Wichtigste. Das haben wir eben ja gesagt, die Kids, die gucken dich an und sagen, was willst du mir eigentlich erzählen? Lass uns doch lieber diskutieren. Wie ist es denn eigentlich bei den älteren Säcken da in diesen Amateurclubs? Hängen die dir an den Lippen und machen das auch, was du willst? Oder ist es da genauso? Und sagen, ey, Hans, was willst du mir jetzt erzählen? Also
Nee, bei den Älteren ist das eher schon so, dass sie mir an den Lippen hängen und dann, aber dann auch schon so zu sehr Respekt haben. So, weißt du, du musst sie dann so auftauen, so ein bisschen, dass ich sage, okay, ich bin einer von euch, seid locker, kommt, ihr könnt auch Sprüche raushauen, so. Ich will, dass wir schon Spaß haben, aber dann, wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir wieder und dann können wir wieder auch Spaß haben auf dem Platz. So, das merke ich schon, dass sie so auch dann wollen. Die wollen sich dann auch beweisen und zeigen, mir zeigen, dass sie schon was können. Und so, das ist dann ist schon ein bisschen was anderes. Hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Älteren vielleicht mich auch selber am Spielen sehen. So. Mhm. Ja, das ist so. Und, ja. Und bei den Jüngeren ist das eine Generation, die wachsen einfach von zu Hause auf. Ich kann überall quatschen, machen, tun und die haben auch den Respekt, aber das ist dann so, die Eltern haben gesagt, ey, der hat mal Bundesliga gespielt. Echt? Boah, okay, du hast mal Bundesliga gespielt. Ja, welche Vereine hast du gespielt? So, das ist so dieser Respekt, dass sie wissen von den Eltern, okay, der hat mal in der Bundesliga gespielt, aber am Ende des Tages kommt dann wieder raus so, ja, warum müssen wir das machen? Warum muss ich denn laufen? Warum muss ich laufen?
Schon krass.
Aber und? Der andere hat mir den Ball noch nicht gespielt.
Und du bist ja auch bei Frauenmannschaften, ne?
Ja, absolut.
Wo ist dann der große Unterschied oder gibt es da gar keinen? Sind die genauso, trinken die auch ihre Kiste Bier hinterher? Wo ist da der größte Unterschied, wenn du bei der Frauenmannschaft bist oder bei den Männern bei den Amateuren?
Es gibt einen Unterschied. Die trinken auch ihr Bier danach, auch davor. Und der Unterschied ist, die Mädels riechen besser.
Glaube ich.
Die riechen auf jeden Fall besser, sind respektvoller, sind aber dafür auch, was sie selber manchmal auch so hemmt, sind sehr bisschen schüchterner, verhaltener, dauert, bis sie aus sich rauskommen, eher ruhig, leise. Was bei den Mädels natürlich sind, ich sage immer, die sind technisch besser, weil sie natürlich vom Körperlichen Probleme haben als vom Mann und deswegen auch in der Jugend dann eher viel mehr in der Technik trainieren, deswegen sind die technisch manchmal auch dann ein bisschen weiter als die Jungs. Und ein großer Unterschied ist, dass Mädels sich schwer tun, sich gegenseitig so zu verzeihen. Bei Jungs, die hauen sich auf die Fresse und dann spielen sie weiter und dann spielst du den trotzdem den Pass. Bei Mädels, die streiten sich und dann sagt die, ja, der spiele ich keinen Pass mehr. Die kann auch allein vorm Tor stehen. Nee, mach ich alleine. So, das ist so der Unterschied, wo du dann mehr mit kommunizieren muss, mehr auf die eingehen muss, mehr reden muss und so. Ist nicht immer so, aber ich glaube, so die Mädels, die ich so trainiert habe, war das schon großenteils schon so, das sind diese kleinen Baustellen, die sie haben, ne? Aber grundsätzlich, macht das echt Spaß, mit den Mädels zu arbeiten, weil sie wirklich wollen, weil sie alles auch so aufsaugen und sich verbessern wollen, zeigen wollen, dass, was sie können, was sie drauf haben. Und ja, manchmal war es auch so, ja, wir sind dann in der Kreisliga oder so und die tun sich dann haben sich schwer getan, auch dieses Körperliche, wirklich in den Körper reinzugehen, da zu arbeiten. Und daran haben wir dann auch viel gearbeitet an, wirklich, hab keine Angst, geht dahin, geht hart in den Zweikämpfe rein, gewinnt das. Und wenn du das natürlich als deine Mannschaft so gelernt habt, dann ist das natürlich im Spiel viel einfacher, wenn der Gegner sich da ein bisschen das schwer tut und du gehst da körperlich dann besser rein und so, und dann kannst du natürlich Spiele dadurch auch gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was bei den Mädels auch nochmal mehr trainiert werden muss, auch so, dass sie sagen, okay, wir können da körperlich reingehen, geht da aggressiver, geht da rein, ihr könnt denen auch wehtun, das gehört dazu und so. Und ja, aber grundsätzlich ist es dasselbe Spiel, die wollen auch den Ball da reinknallen und das Tor machen und dann gewinnen.
So sieht's aus. Ich habe gelesen, immer donnerstags um 21 Uhr wird eine neue Folge online gestellt auf deinem YouTube-Channel. Und so Shorts genau. Gibt's auch bei TikTok und bei Insta. Kann man das wunderbar verfolgen, ne?
Absolut, absolut.
Und da muss ich aber jetzt mal fragen, du hast da eine A-Lizenz, ne? Ja. Du bist mal bei dem Verein, mal bei den Frauen, mal bei den Männern, du machst mal ein Kids-Camp. Warum hast du eigentlich nie über längere Zeit irgendwie einen Verein trainiert? Also höher. Ist das denn nicht zugekommen? Du hast dann eine DFBA-Lizenz gemacht, also du konntest ja auch was anderes machen. War das nie dein Thema? Wolltest du nicht? Oder
woran? Ich habe, ist richtig. Ich habe direkt, als ich aufgehört habe, habe ich die A-Lizenz gemacht. Ja. Habe zeitlang auch, war Stützpunkttrainer in Köln. Aber ich habe dann so lange war ich Spieler. Und dieses, okay, du musst Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag trainieren um so viel Uhr und dann hast du um Sonntag um 15 Uhr das Spiel, Dings, so dieses Gebundene.
Ja.
Und das war auch ein Grund, wo ich am Ende des Tages froh war, dass ich aufgehört habe mit Fußball. Dieses der Trainer oder der Verein oder Fußball bestimmt dein Leben. Deswegen habe ich das nie gemacht. Als Trainer wäre ich wieder in diese Bubble gekommen,
ja.
In dem ich gesagt hätte, okay, ich bin wieder eingeengt im, okay, dann und dann ist Training, dann und dann ist das Spiel, ich muss mir Spiele angucken und so. Da war ich wieder so eingeengt und da habe ich, und das wollte ich nicht. Und das und deswegen ist es nie dazu gekommen. Es war so, dass ich dann Vater geworden bin und ich weiß erstens, wie ich bin und ich weiß, wie der Fußball ist und ich weiß dann, wenn mein Kind Geburtstag hat und ich habe ein Spiel und singst, dann bin ich nicht da. So, und ich hatte die Möglichkeit, andere Sachen zu machen und dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe dem Fußball noch ein bisschen verbunden, aber nicht so, dass ich so eingeengt bin und trotzdem dann auch die Zeit habe für meine Kinder, wenn die Geburtstag haben, dann haben die Geburtstag, dann bin ich da, muss ich nicht zum Spiel, muss nicht zum Training und wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich es richtig gemacht.
Ja.
Und deswegen ist es noch nicht dazu gekommen, aber obwohl ich immer ich ein Gefühl habe, dass ich sage so, boah, einmal muss ich eine Mannschaft trainieren, so. So, wo ich das,
fehlt da, noch,
das
ne?
Immer noch so, das ist so, das kribbelt auch so noch in meinen Händen, so, wo ich sage, hätte ich auch eigentlich Lust drauf, so, ne, so, mhm. Aber wie ich eben gesagt habe, das waren die Gründe, wo ich gesagt habe, erstmal noch nicht, aber ich bin ja jung noch, ne?
Genau, du bist schweinejung, die Leute können anrufen, Vereine, ne? Weiß ich nicht.
Absolut. Ja, die brasilianische Nationalmannschaft hat glaube ich, jetzt einen Trainer. Hätte ich gerne gemacht, aber.
Wo ist denn noch was offen gerade? Ich weiß es gar nicht. Paris hat auch heute Luis Enrique eingesetzt. Das wäre auch noch was gewesen.
Momentan ist alles
dicht. Das geht aber ganz schnell. Pass mal auf, 3 Spieltage und schon fliegen wieder die ersten. Warte mal ab. wir können jetzt aber eigentlich kaum noch Zeit über deine, wir müssen eine Folge zweimal machen. 20 Trainer hast du in deinem Profilaufbahn gehabt. Ich habe mal durchgezählt, 20.
Echt? 20?
Erzählt dann auch, echt? Erzählt dann auch
nur Vereine oder auch Nationalmannschaft?
Nee, nur Vereine.
Nur Vereine.
Und, da steht da auch Huub Stevens, der einmal dein Trainer war bei einem Spiel, 20. Ich war auch völlig überrascht, habe ich völlig auch. Dein erster sozusagen Profitrainer war Toni Schumacher. Habe ich überhaupt nicht mehr auf der Kette, dass der ja auch mal Trainer war, ne? Der hat dich ja sozusagen, du bist relativ spät. Heute würde man sagen, heute sind ja schon mit 17, machen ihre ersten Spiele.
Richtig.
Du warst 22, glaube ich, als du zu Fortuna Köln gekommen bist.
Ja.
Warum hat das so lange gedauert?
Warum hat das so lange gedauert? Weil ich klein war, dünn und die Leute mich immer darauf reduziert haben. Der ist dünn körperlich, der kann sich wahrscheinlich nicht durchsetzen und das war dann so, ging mit der A-Jugend dann so los, so glaubt ihr, dass er das schafft und so, und das hat sich immer so dann so hingezogen, so, weil bin mit der A-Jugend, bin ich damals zu Winfrieda Mülheim und das war damals Oberliga, dritthöchste Klasse Liga, und da habe ich ein Jahr gespielt und da habe ich auch ganz gut gespielt, war mit 18 und da war ich aber auch sehr schmächtig und habe die ersten Spiele nicht gespielt, aber weil wir verloren haben, musste man ja was ändern. Und dann habe ich meine Chance gekriegt und dann habe ich gespielt. Und dann war es so gut, dass da Interesse war bei damals FC Leverkusen, zweite Mannschaft, und ich da auch Probetrainings gemacht habe, aber sie dann doch nicht so 100% immer wegen meiner Körperlichkeit immer gesagt haben, die wissen nicht, und ich dadurch ja nicht diese Chance gekriegt habe. Und ich dann zu Fortuna Köln gegangen bin und Toni Schumacher mir einfach, er war der erste Trainer, der mich nicht an meine Statur, meine Kraft gesehen hat, sondern er hat meine Schnelligkeit gesehen. Er hat nur meine Schnelligkeit gesehen. Und das war der ausschlaggebende Punkt bei ihm, dass er mir da die Chance gegeben hat. Und dann, klar, dann bist du Profi und dann machst du mehr Krafttraining und dann entwickelt sich natürlich kraftmäßig, und so hat sich das, so bin ich da reingekommen. Aber wie gesagt, ich glaube, hätte Schumacher mir nicht die Chance gegeben, wäre ich jetzt kein Profi geworden. So. Ich kann mich noch erinnern, dann war ich in Wolfsburg, wir waren in Wolfsburg, Pablo Thiam hat damals geheiratet und dann kam sein ehemaliger Trainer Frank Schäfer und sein Co-Trainer. Und der Co-Trainer ist zu mir gekommen auf der Hochzeit, sagt er so, der hat mir gesagt, er wollte sich entschuldigen bei mir, dass sie mich nicht damals geholt haben, weil ich wegen dieser körperlich nicht so fanden, die auf der Höhe war. Aber da hat mein Weg weiterverfolgt und finde das geil und dass ich das geschafft habe. Und ich war schon immer ein guter Spieler und so. Und ich hab nur gesagt, so, ja, das war vielleicht mein Glück, dass ihr mich nicht geholt habt. Vielleicht wäre ich bei euch abgekackt. Ja, kann ja sein, guck mal, der hat mich geholt, dann hätte mich nicht spielen lassen. Dann hätte ich da rumgeguckt und dann hätte ich vielleicht auch gar keine Lust mehr gehabt, Fußball zu spielen oder so. Weißt du? Und ich habe trotzdem immer bei Mannschaft gespielt, wo ich immer trotzdem gespielt habe, immer Stammspieler war. Und das war wahrscheinlich auch so mein Glück. So, und ich war nicht so eingefahren, dass ich hatte Freunde, mit denen ich trotzdem Spaß hatte, meiner Jugend, und habe alles gemacht, konnte was machen und so, wie es ging so. Ja. Es war nicht nur, dass ich gesagt habe, ich muss immer nur nach Hause, habe keine Freunde und so. Und die Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, sind immer noch heute meine Freunde.
Ja, das ist wahrscheinlich sogar das Gute gewesen, dass es bei dir länger gedauert hat, tatsächlich.
Absolut, genau.
Ja, und immerhin hast du trotzdem 254 Spiele in der ersten und zweiten Liga gemacht, 36 Länderspiele für Ghana gemacht. Ich fliege da jetzt rüber. Du warst bei Fortuna Köln, MSV Duisburg, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Schalke 04. Du hast Champions League spielen dürfen. Du bist Pokalsieger geworden. Das war jetzt in 10 Sekunden alles. Dann rede ich in eine Stunde über die Vita, aber wir hatten ja super, super andere Themen. Bei diesen 20 Trainern, was war denn, und du bist ja auch Evo-Trainer, jetzt ist auch A-Lizenz und Kids und Frauen und Männer und überall. Im Nachhinein, was war denn dein bester Trainer? Kann man sowas sagen? Gibt's das? Oder hat dann jeder irgendwie Stärken und Schwächen?
Boah, es ist schwer zu sagen, wer war der beste Trainer, ne? Es ist immer, jeder Trainer hat seine Stärken und seine Schwächen. Und zum Beispiel, ich bin damals zu Bayer Leverkusen gewechselt und dann war Dings mein Trainer, Skibbe.
Mhm.
Skibbe war mein Trainer und Co-Trainer war Peter Herrmann.
Mhm.
Und ganz ehrlich, Skibbe war super Trainer, aber der entscheidende Punkt ist Peter Herrmann gewesen. Der das Training auch geleitet hat, der danach Training gemacht hat, der war ja auch danach Trainer, Co-Trainer bei Heinkes.
Richtig.
Und Peter Herrmann ist der Schlüssel, ist der Key von dem allen. Richtig. Weißt du, die sehen alle Heinkes. Heinkes war überragend, weißt du, warum der überragend war? Viele haben mir gesagt, früher als er jung war, war der eine Katastrophe. Aber der war überragend, weil er konnte mit den Spielern umgehen. Der ist einfach gereift und wusste, der geht mit den Spielern um, wie als wenn das seine Kinder.
Mhm.
Wie würde der mit seinen Kindern umgehen? Der wird die nicht öffentlich anmachen, sondern schützen. Und innerlich sagt er ganz klar, sagt er, ey, wie doof bist du denn, dass du so einen Blödsinn machst? Weißt du, ich kann das verstehen, dass du es machst, aber lass doch nicht erwischen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? So, hinter den Kulissen, so, der konnte sehr gut mit den Spielern und dann kommt das Plus mit Peter Herrmann, wo die zusammen sehr gutes Training gemacht haben, Peter Herrmann auf die bestimmten Punkte noch eingegangen sind, Spielentwicklung gesehen hat, Heinkes hatte das Auge auch noch beim Training zu sehen, was will er von den Spielern, und das ist der Punkt, so, deswegen ist es immer schwer zu sagen, wer war der beste Trainer, so, ne, so. Es ist noch jemand so dahinter, der das Team so von den Trainern immer. Und deswegen, und dann ist es immer noch Unterschied, wann kriegst du einen Trainer mit 18 oder wie alt ist der Trainer selber noch?
Ja,
und
ja.
Mit 18 gibst du einfach nur Vollgas, mit 30 sagst du so, hey Trainer, mach mal ruhig, ich habe Auge, Erfahrung und so. Weißt du, dann ist so, deswegen, jeder Trainer hat etwas Besonderes, was du mitnehmen kannst oder auch, wo du sagst, oh, das hat mir nicht gefallen, so, und, aber ich glaube, es gibt einen Trainer, der auch ganz besonders war, das war Ralf Rangnick, der ist ein Trainer, der schon weit, weit vorausschaut, ne? Der bei den Spielern, der natürlich auch schon weiß, er braucht Spieler, die Dynamik haben, Schnelligkeit, nicht Schnelligkeit nur im Sprint, sondern auch Schnelligkeit vom Kopf her, schnell reagieren zu können. Und er ich war da schon natürlich schon älter, war 34 oder so. Und die Art und Weise, wie er trainiert hat, war auch nochmal was anderes, was ich gesehen habe. Und dass er war auch ein besonderer Trainer, wo ich das eine andere so mitgenommen habe. So. Ich glaube, ich hätte ihn gerne, sagen wir mal so, als 23-Jährigen, 24-Jährigen gehabt. So, das, aber deswegen könnte kein Trainer jetzt sagen, wer. Aber viele, jeder seine Art. Zum Beispiel war ich zum Beispiel in Wolfsburg und da hatte ich als erstes, Wolfsburg war ja meine erste Station, wo ich erste Bundesliga gespielt habe, und dann hatte ich Wolfgang Wolf als Trainer. Und da hatten wir ja ganz andere Bedingungen. Im Winter war der Boden gefroren einfach. Gefroren hart. Und dann, wenn das aufgetaut wurde, dann war Matsch.
Kann man sich also gar nicht mehr vorstellen.
Ja. Ganz genau. Und dann, weißt du, dann als Trainer kannst du doch nicht mehr diese Übung machen, wie wir machen, Passspiel. Der Ball bleibt, das ist Matsch. Du musst andere Art von Training machen. Also deswegen ist es, jeder Trainer hat die Gegebenheiten so genommen, wie sie waren, und hat das Beste daraus gemacht. So. Und deswegen war jeder Trainer war schon gut. Jeder, von jedem habe ich was mitgenommen.
So sieht's aus. Aber
waren schon viele.
20, ja. zum Schluss. Ist es eine Legende, oder ist es wirklich so, dass, wenn man dann aufgehört hat und ein paar Jahre sind jetzt ins Land vergangen, dass du dann tatsächlich auch noch den Kontakt zu den ganzen Vereinen noch hast und das auch beobachtest, oder ist das gar nicht mehr so? Ich meine, bei Schalke wolltest du ja tatsächlich nochmal auch in den Aufsichtsrat. Bei Duisburg warst du jetzt auch nah dran. Du hast also dadurch durchaus noch Beziehungen zu solchen Clubs, ne?
Ja, ab und auf jeden Fall. Ich gucke natürlich da. Ich bin als Fußballer groß geworden. Fußball wird immer das A und O für mich sein. So. Und besonders zu den Vereinen, wo ich natürlich auch selber aktiv war, da gucke ich natürlich immer wieder hin und schaue, was da passiert, was da los ist. Und um diese Positionen, die es ging, dann auch Duisburg oder Schalke, es geht auch einfach darum, dass die Strukturen in dem Fußball sich ändern, so dass in den Positionen auch andere Personen mal da reinkommen und einen anderen Blickwinkel in den Vereinen bringen. Ich glaube, das ist einfach das, was viele Vereine auch bedenken müssen, dass sie die Türen aufmachen müssen für Leute wie mich mit Immigrationshintergrund, mit Leuten, die auf viele Dinge eine andere Sicht haben, wo die anderen die Sicht gar nicht haben können. Das ist einfach so. Und wenn du einfach heute siehst, wenn du die Mannschaften siehst, mit wie viel Immigrationshintergrund die Spieler sind und auch die Fans und alles, was drumherum sind. Und dann, wenn du siehst, Vorstand oder Aufsichtsrat und was, und dann siehst, welche Leute da sind, dann passt das Verhältnis irgendwie nicht so dazu und du fragst dich, warum, ne, so. Und da müssen wir alle, die früher mal aktiv waren, die Immigrationshintergrund haben, aktiver werden und versuchen, in diese Position zu kommen, um Strukturen aufzubrechen, um andere Sichtweisen zu vermitteln und einfach zu zeigen, was möglich ist, dass wenn wir alle gemeinsam noch viel, viel aktiver sind und aufeinander zugehen, dass viel, viel mehr möglich ist, weil die Leute denken, wir machen schon so viel, aber nee, machen wir nicht. Da ist noch viel, viel mehr möglich, und da geht es einfach darum, Stellung zu nehmen und zu sagen, ja, okay, so eine Position kann ich mir vorstellen, kann ich machen. Ich glaube, bin gar nicht so doof dafür. Einige Sachen natürlich muss man erlernen, aber musste jeder. Und das traue ich mir zu, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, und da müssten viel, viel mehr sagen, ich möchte so welche Position, ich will da rein in den Fußball, nicht nur als Trainer, als Spieler, sondern auch wo Entscheidungen getroffen werden. So. Und an den Tischen müssen wir versuchen, uns auch hinzusetzen, und da sehe ich das einfach so, dass meine Generation, sehe ich die Verantwortung an meine Generation, mit denen ich angespielt habe, dass sie sich nicht da zurücklehnen, sondern sagen, ey, welchen Verein habe ich gespielt, was ist möglich, was kann ich da machen, wo, in welchen Positionen kann ich vielleicht reinkommen, aber nicht nur reinkommen, sondern erarbeiten in die Positionen, und deswegen habe ich gesagt, okay, wieso nicht? Ich schaue mir das immer an. Und ja, es kann immer noch passieren. Mal schauen.
Ja, hoffentlich. Finde ich, Totaler guter Ansatz. Ich habe gerade mal so nebenbei überlegt, wer denn in so einer, ich sage jetzt mal, verantwortungsvollen Position ist. Da fällt mir gerade aus dem Bauch nur Gerald Asamoah ein. Auf Schalke. Ansonsten habe ich einen vergessen.
Und dann noch nur, ja. Ja, das war's, glaube ich.
Ich glaube, das war's, ne? Deswegen, schade, dass es dann bei in Duisburg oder in Schalke nicht geklappt hat, aber kämpft da bitte weiter. Ne?
Werden wir auf jeden Fall machen.
Werden wir auf jeden Fall machen. Also, wir müssen irgendwann die Folge 2 machen. Tut mir leid, da kommst du nicht drum rum, weil wir dann doch nicht über Ghana geredet haben, aber es war nicht jetzt so spannend. Ja, und
du hast nicht so viel gefragt, du hast so wenig gefragt.
Ja, man hat so viel gequatscht. Das jetzt ja anderes ja auch irgendwie spannend. Ist ja manchmal, ich erinnere mich dann, ich hatte mal Jens Nowotny und der hat auch so eine Wahnsinnskarriere und wir haben nur über Nachwuchsfußball geredet. Dann ist es auch gut so. Deswegen finde ich ja toll, dass wir die Zeit haben, auch darüber zu reden, wie die Kids funktionieren, wie das mit deinem Projekt ist. Ich finde das spannend.
Was gab es denn für Ghana, was du wissen wolltest?
Ja, ist natürlich immer spannend.
Wir können das schon mal anteasern.
Genau. 36 Spiele, dann erstes war gegen Simbabwe. Wie kann man sich das vorstellen? Wir sind da hier auch immer gut behütet und 5 Sterne Luxus, deutsche A-Mannschaft. Wie das dann so in Ghana war, wie das für dich war beim ersten Länderspiel zum Beispiel.
Um das anzuteasern.
Im Kopf, was ich ja geil fand. Ich habe jetzt während der WM arbeiten dürfen und dann habe ich ja auch gesehen, ich glaube, das war vor allem in Ghana, aber auch Senegal, wie die schon aus dem Bus ausgestiegen sind. Das war einfach eine Party. Das war einfach geil. Das war so eine Stimmung. Das war eine Emotionalität. Und da kommen die Deutschen, Kopfhörer auf, einer nach dem anderen, wie die Lemminge hintereinander her. Das war so ein Unterschied. Das war so lebensfroh.
Ich verstehe nicht, wieso nicht ob Netflix oder der Zone oder so, dass die nicht von den afrikanischen Mannschaften einmal bei der WM eine Mannschaft so komplett einmal mitnimmt, weißt du, und dann das dann ausstrahlt, so eine Doku so macht, weil das ist so interessant, so geil, so anders, weißt du, so anders, so viel, wenn normalerweise das 2010, was wir im Hotel gemacht haben, wie wir gesungen haben, weil wir beten auch jeden Abend und das ist nicht nur beten, weil wir singen dabei und so. Ey, das ist einfach Wahnsinn. So schön, wie das ist. Ja. Deswegen, wir müssen echt eine zweite Folge machen. Und kurz zur Dings, ich bin ja Nationalmannschaft gesagt gegen Simbabwe und ich bin mit 3 Jahren, bin ich nach Deutschland und bin das allererste Mal wieder nach Ghana, das war Simbabwe-Nationalmannschaft.
Tatsächlich?
Ja, ich bin das allererste Mal wieder nach Ghana.
Wow.
Zur Nationalmannschaft Simbabwe. Das war das allererste Mal. Wir sind gelandet in Ghana mit dem Flieger. Die Maschine geht auf und da kommt so ein warmer Wind. Das erste, was ich gespürt habe, ich gesagt, ja, ich bin hier richtig.
Hast du es gemerkt, dass du wieder...
Ich habe das richtig gemerkt, so, ich bin zu Hause, ja, genau.
Krass, okay.
Das war das allererste, was ich so, boah, geil. Ja, das war die richtige Entscheidung jetzt, das, ja.
Leute, Folge 2 muss kommen. Oder wir machen heute 5 Stunden, aber da fehlt auch zu viel. Also, immer donnerstags 21 Uhr YouTube, ne? Hat das besonders genau. Hans Sapai eintippen und dann bekommt man auf deinen Channel wahrscheinlich, ne?
Hans Sapai oder Sapai Football.
Ganz einfach, das kann man schaffen. Ansonsten noch TikTok, Insta, alles, was es da gibt. Bei der nächsten WM machen wir beiden dann die Netflix-Doku und begleiten die ghanaische Nationalmannschaft. Ist ganz dann genau. USA, Mexiko, Kanada. Ist ja auch schon ein schöner Spot. Finde ich gut. Lass uns das mal machen.
Perfekt.
Oder?
Ich bin dabei.
Ja, er ist dabei. Ja. Wunderbar. Und dann, ne, wer das dann haben will. Ich finde es geil. Ich hätte Bock drauf. Hans, danke für deine Zeit. Danke für die Einblicke.
Bitte schön.
Und das Wichtigste, immer sage ich immer, bleib gesund. Das ist immer das Allerwichtigste.
Ja, das stimmt. So, danke dir. Bleib auch gesund.
Auf jeden Fall.
Da hast du schon recht. Das Wichtigste.
In diesem Sinne, ich freue mich auf Folge 2. Mach's gut, Hans.
Ich auch.
Das war der Podcast.
Ciao.
Ja, wir hören uns wieder. Bleibt sauber. Ciao.